Wir wollen uns zum Anfang noch einen Moment der Ruhe und des Gebets nehmen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für all das, was passiert ist, wo du uns begleitest, wo du uns siehst, wo wir nicht allein sind. Ich danke dir für deine Güte, die du uns jeden Tag neu erweist. Ich danke dir für deine Hilfe, die du uns schenkst und immer wieder gibst und anbietest. Ich danke dir, dass wir nun hier sein können, um in Frieden und Freude dich zu ehren, dich zu loben und erfüllt zu werden von deinem Licht. So segne du nun diese Zeit hier. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt es schon am Wochenspruch und in der schönen Andacht von Joel gehört. Heute geht es um Heilung. Das ist auch das Thema dieses Sonntages im Kirchenjahr. Doch Heilung umfasst ja ein ganz schön weites Spektrum. Was kann denn alles geheilt werden? Eine Verstauchung, ein Knochenbruch, eine Prellung, andere schlimmere Krankheiten, die nicht einfach nur Zeit brauchen, viel Äußerliches am Körper, aber auch Innerliches am Herzen, ein Vertrauensbruch, eine Enttäuschung, ein gebrochenes Herz, seelische Angriffe. All das braucht auch Heilung. Das heißt, dieses Feld ist ganz schön groß. Und da möchte ich immer wieder an Edgar Penzeck denken, was er uns weitergegeben hat und was er auch für einen Unterschied gemacht hat. Den Unterschied zwischen Heilung und Gesundung. Gesundung, all das, was den Körper betrifft, wo wir einfach nur Zeit brauchen, Medikamente, vielleicht ein bisschen Reha-Sport, um dann wieder in die ganze körperliche Verfassung zu kommen, die wir vorher hatten. Und Heilung als das, was den inneren Menschen betrifft, was die Seele betrifft, was seinen Geist betrifft, wo nur Gott helfen kann, wo wir Gottes Hilfe brauchen, um dort wieder heil zu werden. Und diesen Unterschied finde ich ganz wichtig. Denn bei dem einen können wir gar nicht so viel dazu tun, sondern brauchen die Hilfe Gottes. Und es ist ja schon etwas Gutes herauszufinden, wo ist eigentlich die Ursache, der Urschmerz, wo hat es angefangen? Reichen einfach nur Medikamente, um die Symptome zu behandeln? Oder liegt die Ursache für das, was wir durchmachen und erleiden, doch viel tiefer? Und Heilung kommt in der Bibel an vielen Stellen vor. Und ich habe uns heute ein Wort aus dem Jakobusbrief mitgebracht, wo auch dieser Unterschied noch einmal deutlich wird und wo Jakobus über Heilung schreibt. Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Beim ersten Lesen stehen hier doch einige heilvolle, schöne Dinge, die uns helfen, die uns bereichern, die uns an die Seite gestellt wurden, wie wir uns auch verhalten können in diesen Momenten. Geht es dir schwer? Hast du eine Not? Hast du ein Leiden? Dann bete. Bete zu diesem Gott, denn er sieht dich, er kennt dich und er weiß genau, was du brauchst. Und hast du Hilfe erfahren, wurdest du bereits ermutigt, dann vergiss auch nicht zu danken. Singe ihm Loblieder zu seiner Ehre, weil er dich begleitet und er mit auf deinen Wegen ist. Das heißt, nicht nur in der Not kommen wir zu Gott, auch im Dank, auch in der Ermutigung, auch wenn es uns gut geht, denn er behütet uns und geht mit. Und er sorgt ja dafür, dass es uns gut gehen kann. dann das sogenannte Ältestengebet. Eine gängige Praxis in der Geschichte der Christen, der Kirche, der Gemeinden, was auch heute noch praktiziert wird, die Ältesten, bei uns die Gemeindeleitung zu rufen, wenn man krank ist, wenn man Schweres durchmacht, und sie zu bitten, stellvertretend zu beten, nochmal eine besondere, herausgehobene Stellung und mit Öl zu salben. Welch ein wirkungsvolles Gebet dadurch entstehen kann, soll und wird. Und dann noch das Gebet des Glaubens und das gegenseitige Sündenbekenntnis und die Vergebung dieser Schuld. Was für viele schöne Punkte, die uns hier entgegenkommen, die uns helfen, die uns ermutigen, die uns eine Stütze sind in unserem Leben mit der Not und dem Schweren, was uns so belastet. Sodass wir uns dann auf den Weg machen können, auf dem Weg zur Heilung, auf dem Weg zur Gesundung. Und doch kommen diese Verse nicht ohne eine gewisse Schwierigkeit daher. Denn das ist auch ein Wort Gottes, was missbraucht werden kann, woraus Annahmen abgeleitet werden können, die kein Heil mehr bringen. Oder ein Trugschluss entsteht. Denn wenn wir es ganz wortwörtlich nehmen, könnten wir doch die Annahme treffen, wenn wir nur genug beten und glauben an Gott, dann werden wir gesund, dann werden wir heil, dann werden wir gerettet, weil wir beten. Erlebt ihr das so? Erlebt ihr das so, weil wir beten, dass wir gesund werden? Wenn ich mit Fieber, Husten und allem drum und dran im Bett liege, muss ich doch nur beten, dann am nächsten Tag bin ich wieder topfit. Habt ihr das schon mal erlebt? Die Realität sieht doch anders aus, dass das nicht die Norm ist. Denn wie würde eine Welt aussehen, wo das funktioniert? Wo wir einfach nur in die Krankenhäuser gehen, auf die Intensivstation, den Menschen die Hände auflegen, ein Gebet zum Himmel richten und wir dann zusammen mit ihnen nach Hause gehen, weil sie wieder vollkommen gesund sind. Was für eine heilvolle Welt wäre das denn, wenn es so einfach wäre? Und ich glaube, dann würden auch viel mehr Menschen an diesen Gott glauben, denn sie hätten am eigenen Leib die Kraft und die Macht Gottes erlebt, ein eigenes Wunder für sich zu erleben. Wunder und Wirkungen Gottes, die wir jetzt ja schon in dieser Welt ganz hautnah erleben können und sehen können. Überall um uns herum, überall wo wir hingehen, ist er ja dabei. Doch könnten wir hier in einen Trugschluss verfallen? Könnten wir sagen, wenn wir nur genug beten, dann wird Gott uns augenblicklich gesund machen, uns augenblicklich heilen, alle Not wegnehmen. Und daraus könnten wir nun Glaubenssätze ableiten. Aussagen im Glauben getroffen, mit einer guten Intention, doch einer ganz anderen Wirkung. Und vielleicht kennen manche von euch solche Sätze. Die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Die habe ich selbst schon gehört, selber und in Gesprächen abbekommen. Sätze wie: Du hast nicht genug gebetet, denn sonst wärest du ja gesund geworden. Du hast nicht genug geglaubt, und du bist ja immer noch krank. Dein Glaube war nicht stark genug, deine Gebete nicht tief und lang genug, denn sonst hätte Gott dir doch geholfen. Kennt ihr solche Sätze? Kennt ihr solche Sätze in der vollsten Glaubensüberzeugung gesprochen? Wenn du nur genug tust und genug glaubst, dann wird Gott wirken. Ein Quadratunsinn, wie ich finde. Aber es geht ja noch schlimmer. Es geht ja noch weiter. Du glaubst nicht das Richtige. Du hast die Wahrheit noch gar nicht erkannt. Nicht so wie wir. Deswegen hilft dir Gott nicht. Folge uns. Wir zeigen dir den wahren Weg im Glauben. Du musst dich nur uns ganz verschreiben, all dein Geld geben, dein Erstgeborenes opfern und diesen Vertrag unterschreiben, dass deine Seele uns gehört. Kennen wir vielleicht von so mancher Sekte dieses Vorgehen, vor allem verzweifelte und in Not geplagte Menschen anzusprechen: Wir haben deinen Weg zum Heil, du musst uns nur folgen. Und die auch Sätze sagen, du hast es noch nicht verstanden, was Wahrheit bedeutet, deswegen hilft dir Gott nicht. Und jetzt nochmal eine ganz bewusste Überspitzung, wo ich aber auch die Befürchtung habe, dass es auch Menschen gibt, die das so aussagen würden. Weil du nicht genug gebetet und geglaubt hast, sind dein Vater oder deine Mutter nicht gesund geworden und gestorben. Lass das mal kurz wirken. Weil du nicht genug gebetet und geglaubt hast, sind dein Vater oder deine Mutter nicht gesund geworden und gestorben. Wie brutal und herzlos kann man denn sein, so etwas zu sagen? Und wie verständnislos, diesen Zusammenhang auch aufzumachen, gerade für junge Menschen, gerade für Menschen, die sich gerade auf ihren ersten Schritten im Glauben aufmachen, so einen Zusammenhang herzustellen. Weil du nicht genug gebetet hast, haben andere Schaden erlitten. Wir können uns alle vorstellen, was solche Sätze für einen Schaden anrichten, was sie kaputt machen und was für einen Druck sie auch auslösen. Du musst nur genug beten, dann wird Gott wirken. Du musst nur genug glauben. Du musst nur an das Richtige glauben. Dann wird Gott all das tun, worum du bittest. Was dann passieren kann, Menschen brechen unter diesem Druck zusammen. Oder kehren sich ab von einem Gott, der so viel fordert, so viel Einsatz fordert und dann doch nichts gibt und dann doch nichts passiert. Ich glaube, manche von uns sind schon mal mit solchen Glaubenssätzen konfrontiert worden. Ob über andere oder auch selbst. Und wir spüren ja so schon im Hören jetzt, wie viel Schaden die eigentlich anrichten. Und jetzt setzen wir nochmal einen drauf. Denn was ist denn mit den Menschen, die seit Wochen, Monaten, Jahren oder Jahrzehnten krank sind, die sich ihr Leben lang mit einer Krankheit herumschlagen, die ihr Leben lang schon beten, für sich beten, sich salben lassen, im vollsten Vertrauen darauf stehen, dass Gott ihnen helfen wird und doch immer noch krank sind und doch immer noch geschlagen sind mit dieser Einschränkung? Wie wirkt denn das, denen zu sagen, du betest nicht genug, darum bist du seit 30 Jahren immer noch krank? Und was machen dann auch solche Texte im falschen Sinn gesprochen aus? Wenn du betest, dann wird dir geholfen. Doch sie tun das ja. Fühlt sich das nicht an wie ein Schlag ins Gesicht? Du weißt gar nicht, wie viel ich bereits gebetet habe. Und dann zu sagen, du tust immer noch nicht genug, du glaubst nicht genug. Ich hoffe, dass wir solche Sätze niemals denken und geschweige denn aussprechen. Denn mich beeindruckt es vielmehr, dass solche Menschen, die seit Jahrzehnten mit einer Krankheit leben, immer noch sagen, und du bist mein Gott, dir vertraue ich und ich weiß, du bist mir Stecken und Stab und du hilfst mir hindurch durch diese Zeiten. Diesen Glauben an den Tag zu legen, obwohl sie nicht gesund sind, das finde ich beeindruckend. Und das waren jetzt schon ein paar ganz schön viele negative Dinge, die uns begegnen können, wo man auch diese Verse, das Wort Gottes missbrauchen kann, um Druck aufzubauen. Und doch liegt so viel Heilsames in diesen Worten, wenn wir sie dann noch richtig lesen und auf die Feinheiten und die Nuancen achten und nicht direkt absolute Glaubenssätze daraus bilden. Denn verspricht uns dieser Text zum Beispiel, wenn du betest, wirst du gesund? Wenn du betest, wirst du heil? Das sagt er eben nicht. Er sagt vielmehr, wenn du leidest, wenn du Not hast, wenn du krank bist, bete zu Gott, hol dir Leute, die mit dir zusammen beten und Gott, dein Herr, wird dir seine Hilfe erfahren lassen. Er wird dir in deiner Hilfe beistehen. Und wie die aussieht, kann er ganz verschiedentlich sein. Doch ist das nicht schon was, zu wissen, dass dieser große und allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dir zur Seite steht, dir hilft, sich unterstützt, den Weg mit dir zusammengeht? Ist das nicht schon einiges zu wissen, dass du gar nicht allein diesen Weg beschreiten musst, und dass er immer da ist? Verschiedenste Übersetzungen legen den Fokus darauf, manche noch mehr als meine hier, dass du die Hilfe Gottes erfährst, dass er dir hilft. Und das kam auch schon im Wochenspruch vor. Hilf mir, Herr, so ist mir geholfen. Und da, finde ich, liegt schon eine Kraft darin. Und was auch als ein großer Punkt hier zum Tragen kommt, die Vergebung unserer Schuld. Dass wir einander Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Denn Rettung, wie es auch diese Verse hier sprechen, ist ja nicht das gleiche wie gesund werden. Wenn wir über Rettung reden, gerade im biblischen Sinne, ist doch was ganz anderes gemeint. Die Rettung unserer Seele, unseres Herzens, die Gewissheit zu wissen, mir ist vergeben, mir ist meine Schuld erlassen, ein Akt der Heilung des Herzens, des inneren Menschen mit allem, was in uns liegt. Eine Rettung, eine Heilung, die uns frei macht, die das, was uns mit unserer Schuld, der Sünde, mit Verletzungen, die wir durch andere oder durch uns selbst erfahren haben, die unser Herz hart machen, die es verhärten lassen, die es hüllen in Finsternis, die uns Druck machen, dass das weggenommen wird, dass diese Fesseln gesprengt werden. Das ist diese Rettung, die wir so sehr brauchen und die nur Gott uns schenken kann. Das ist diese Heilung unseres Herzens, die wir doch immer wieder brauchen, eine Erneuerung, eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands, dass wir dann bereit sind, die Gnade, die Liebe und die Kraft Christi und Gottes aufzunehmen, zu spüren und es erfüllen zu lassen mit all dem Guten, was er uns doch schenken möchte. Wenn wir zum Beispiel eine andere Bibelgeschichte schauen, Markus 2, 1 bis 12, als die vier Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen, keine Mühen scheuen, das ganze Dach aufzureißen. Ich hoffe, sie haben es auch wieder zugemacht. Und ihren Freund zu Jesus zu bringen, ohne ein Wort. Und was macht er? Er sieht ihn an und alle hoffen, jetzt mach ihn wieder gesund. Jetzt erlöse ihn davon, dass er gelähmt ist. Doch Jesus schaut ihn an, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Erste, was er macht. Denn er sieht unser Herz. Denn er sieht all das, was auch in uns ist, was verborgen liegt. Und er sieht, wo die größere Not ist. Und dem gibt er Vorrang. Zuerst will ich dein Herz heilen, dass du bereit bist, auch wieder gesund zu werden, dass du bereit bist, zu erkennen, wer Gott ist und ihn einzulassen in dein Leben und in dein Herz. Und das finde ich eine schöne Reihenfolge. Von innen heraus heil zu werden, um dann äußerlich auch gesund zu werden, sich aufzumachen auf die Wege des Herrn, ihm zu folgen, weil wir verstanden haben, wer er ist. Nicht zu sagen, ja danke, dass ich jetzt gesund bin, tschüss, war schön mit dir, sondern auch im Innersten zu begreifen, der kann so viel mehr als einfach nur eine Verletzung zu heilen, einen Bruch zu heilen, sondern er kann das, was kein Mensch kann. Er ist der, den wir da wahrhaftig brauchen, weil Gott der Einzige ist, der uns innerlich wirklich heil machen kann. Und das ist ja auch etwas, was wir uns im Abendmahl, was wir heute noch feiern, immer wieder vor Augen führen. Wo wir uns bewusst machen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wo wir uns bewusst machen, was Gott für uns, für dich getan hat, seinen einzigen Sohn zu geben, sodass du leben kannst, sodass du befreit bist, sodass deine Schuld nicht mehr für dich angerechnet ist. Das machen wir uns dort immer wieder bewusst. Und all das hier mündet in diesen Vers 16 ein. Wenn es um das Gebet eines Menschen geht, der nach dem Willen Gottes strebt. An anderen Übersetzungen steht hier das Gebet eines Gerechten. Doch wer von uns kann nun wirklich sagen, ich bin gerecht, von sich aus? Kann irgendjemand hier von sich aus behaupten, ohne fremde Hilfe zu sagen, ich bin gerecht vor Gott? Manche schmunzeln, richtige Antwort, nee. Doch das ist das Schöne, Gott hat alle Wege in, alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir gerecht werden können. Durch das Opfer Christi wurden wir gerecht gesprochen. Durch das Opfer von Jesus Christus können wir wieder in die Herrlichkeit Gottes kommen, vor ihm bestehen, weil er an unserer Seite ist, weil er uns begleitet, weil er all unsere Schuld trägt, weil er uns frei macht und uns aufrichtet, sodass wir erhobenen Hauptes zu Gott schauen können. Danke, lieber Vater, dass du mir all dies ermöglichst. Und all ein das bleibt, dieser letzte schöne Satz hier und dieses Gebet ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Hier steht nicht, es heilt alle Krankheiten, es heilt alle Narben im Herzen, es ist wirkungsvoll. Ein Gebet gesprochen in der Gewissheit, Jesus hat mich erlöst und dieser Gott liebt mich ohnegleichen, verbindet uns genau damit, mit einer Gewissheit, dass dieser große und allmächtige Gott auf deiner Seite steht, dass er dich unendlich liebt, dass er dich nie allein lässt, dass er dich sieht, egal wohin du gehst. Dieses Gebet verbindet uns damit, zu wissen, er ist Gott und er wird helfen und er wird mir beistehen. Das finde ich so schön und er will dir auch vergeben. Es ist nicht so, Herr, wenn es dir nicht so viele Umstände macht, vergib mir doch, was ich getan habe. Er ist den Schritt zuerst gegangen zu sagen, ich will dir vergeben, egal mit was du zu mir kommst. Also komm, du bist eingeladen, mit allem zu kommen, denn er will dir vergeben und er will dich heil werden lassen. Und das ist das Schöne an diesen Texten, zu wissen, wir haben einen Gott, der uns seine Hilfe zusichert, der sie uns schenkt, der uns einen Frieden geben will in all dem, was ansteht, in der Ungewissheit neuer Wege, mit den Herausforderungen, die vor uns stehen. Ein Lebenswechsel, ein Berufswechsel, ein Studium, das man beginnt, egal bei was, egal in welcher Not, er ist dabei. Und er will dir helfen. Du bist nie allein. Und da möchte ich noch ein kleines Beispiel aus dem Persönlichen mit erzählen. Und da denke ich immer an meine Schwiegermutter, die seit Jahrzehnten mit Krebs zu kämpfen hat. Die betet, die für sich beten lässt, sich salben lässt, zu Heilungsgottesdiensten geht. Und die immer noch damit zu kämpfen hat, nicht gesund ist. Und die doch ihr Leben genießt und die doch sagt, du bist mein Gott. Und einen Frieden darüber hat, dass sie nicht gesund gemacht wurde. Und die weiß, mit seiner Hilfe werde ich das alles schaffen. Die sich genau in dieser Gewissheit weiß, in der Hand Gottes und sich immer wieder an dem freut, was sie immer noch kann. Und manchmal auch mehr, als sie selbst sich zutrauen würde. Weil sie genau weiß, dieser Gott ist dabei und ich bin seine geliebte Tochter. Oder für die anderen, ich bin sein geliebter Sohn und er hat Freude an mir, mit mir zu gehen. Darauf konzentriert sich hier Jakobus in diesen Versen. Nicht nur auf die Heilung und das Gesundwerden des Menschen, sondern vor allem, dass Gott dir seine Hilfe zusichert. Dass er dabei ist, dass er dich auf diesem Weg des Gesundwerdens, des Heilwerdens begleitet. Dass er dich heil werden lassen will, dass du es auch finden kannst. Und dazu ist das Gebet ein so unglaublich großes und starkes Mittel, uns zu verbinden mit ihm, uns zu verbinden mit seiner Gewissheit, dass er alles gut machen wird zu seiner Zeit, dass alles gut werden wird, wenn er dabei ist. Er will dir deine Schuld und deine Sünde vergeben. So komm mit allem, was dich plagt und was dich beschäftigt, was dir auf der Seele liegt. Er will dein Herz erneuern und dich aufrichten. Denn nicht umsonst heißt es in Psalm 121, Vers 2, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das möchte ich uns zusichern. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Jeden Tag, an jedem Ort, in jedem Moment meines Lebens ist er da. Amen.